Es war beschrieben in diesem Artikel, was der Reinhard Bonnke im Moment so am Machen ist in Afrika. Es war beschrieben von Gross-Evangelisationen, die Reinhard Bonnke durchführt. Und weil wir ja jetzt alle nicht miteinander den Artikel lesen und beschrieben bekommen in Wort, wie das genau so vonstatten gegangen ist, habe ich gefunden, ich gebe euch ganz einen kurzen Einblick. Es ist ein kurzes Film, 30 Sekunden, wo einfach ein Gottesdienst, kurzen Ausschnitt daraus zeigt, dass wir uns doch hier ein Bild haben, von was es genau gegangen ist, was beschrieben worden ist in dem Artikel, wo mein Freund Janik gelesen hat. Also, hey, schaut doch schnell auf den Bildschirm. Okay. Hey, einfach einen kurzen Einblick, was dort so am passieren ist, wenn der Reinhard Bonnke einen Gottesdienst macht. In dem Gottesdienst, den wir jetzt gerade gesehen haben, das war in Lagos, der Hauptstadt in Nigeria, haben sich 3,5 Millionen Menschen für Jesus entschieden. Das ist die halbe Bevölkerung der Schweiz. Einfach so Kontext, gell? Ich habe gefunden, hey, das ist so der Kreuzpunkt, in 10 Jahren machen wir das dann auch, gell? Irgendjemand dabei? Sehr gut, sehr gut. Weil hey, wir sind ja nicht irgendwie eine Spasstruppe, sondern wir sind eine Kirche mit Auftrag. Und wir haben auf dem Herzen, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und der Reinhard Bonnke ist genau so ein Mensch, der so Sachen seit einer Zeit macht. Und der Janik liest den Artikel durch, von was dort beschrieben ist. Und ihm ist etwas passiert. Er hat nämlich den Wunsch bekommen, das mit eigenen Augen mal zu sehen. Er wollte einfach mal dabei sein. Vielleicht geht es dir auch so. Mir geht es so. Wenn ich das sehe, ich würde gerne einfach mal dabei sein. Und unten an diesem Artikel, in diesem christlichen Magazin, hat es einen Wettbewerb gehabt. Der Wettbewerb war, hey, ihr könnt alle mitmachen und ein Gewinner darf dann gratis auf Afrika fliegen. Wir fliegen dich dann auf Afrika. Du kannst an der nächsten Session dabei sein, an der nächsten Evangelisation und du darfst Teil sein vom Team und wirklich selber miterleben, wie das so genau ist. Und Janik hat gesagt, ja, ich mach mit. Hat den Wettbewerb ausgefüllt und hat tatsächlich gewonnen. Genau, es gibt Leute, die gewinnen so Wettbewerb. Janik ist so einer, genau. Auf jeden Fall ist er nachher auf Afrika geflogen worden, hat dort für eine Woche dabei sein, bei so einem Event, wo das durchgeführt worden ist. Und er ist dann zurückgekommen und hat Stories erzählt. Er hat von Menschen erzählt, die er gesehen hat, die mit milchigen Augen gekommen sind, die haben nichts gesehen, sind blind gewesen. Und wo für diese Menschen gebeten worden ist, hat er beschrieben, wie er denen in die Augen geschaut und hat einfach gemacht, zipp, und die Farbe ist zurückgekommen in die Augen. Die Menschen sind geheilt worden von ihrer Blindheit. Und haben angefangen zu brüllen und haben Gott einfach nur noch die Ehre gegeben. Erzählt von einem anderen Mann, der im Rollstuhl reingefahren worden ist, mit verkrüppelten Beinen. Hast du gesehen, der kann keinen Schritt laufen. Und sie haben die Hände aufgelegt für den gebetet und er hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Beine einfach gerade geworden sind, wie die Muskeln zurückgekommen sind, wie der zum Rollstuhl ausgestiegen ist und tanzt hat für Jesus. Und das hat er erlebt und hat das erzählt, ist zurückgekommen mit diesen Storys. Und ich habe vor etwa 2 Jahren, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube, es war 2 Jahre, an Ostern, habe ich einen Predigt verlassen von Reinhard Bonnke. Der Reinhard Bonnke hat in dieser Predigt so erzählt, dass er im Moment, bis zu dem Moment, 83 Millionen Menschen zu Jesus geführt hat. Und in dieser Zeit drinnen, in diesem Gottesdienst, Wunder über Wunder über Wunder erlebt hat und gesehen hat, wie Gottes Reich Gestalt annimmt auf unserer Erde. Und eines Tages hat der Reinhard Bonnke Gott gefragt, Gott, wieso brauchst du eigentlich mich für das? Wieso hast du mich ausgewählt? Wieso machst du diese Sachen durch mich? Er war der, der die Evangelisationen gestartet hat. Das war nur eine von vielen Stationen, wo sie durch Afrika durchgegangen sind und mehrere tätige Gottesdienste am Stück gemacht haben. Und er hat Gott gefragt, Gott, wieso hast du mich ausgewählt, um so etwas zu machen? Und Gott hat ihm folgende Antwort gegeben. Weißt du, Reinhard, die ersten 2, die ich gefragt habe, die 2, mit denen ich das eigentlich geplant hatte, die 2, die ich brauchen wollte, um meinen Willen zu vollbringen in Afrika, dass Menschen dort eine Erweckung erleben dürfen, die haben Nein gesagt. Also habe ich dich genommen. Weil du bist der Erste gewesen, der gefunden hat, ja, yep, let's do this. Ich bin gehorsam, was immer du mit mir möchtest machen. Das ist der Grund, wieso der Reinhard gebraucht worden ist und immer noch gebraucht wird, um so Sachen zu machen. Einfach, weil er Ja gesagt hat. Gehorsam. Und wenn du in der Bibel schaust, jeder Mensch, der gebraucht wird von Gott, ich meine, und da gibt es ja Leute, die sind ja, ich weiß auch nicht, die werden jetzt nicht auf unserer Top-10-Liste, wenn es darum geht, wer der nächste Führer für das Volk Israel sollte sein. Ich meine, der Moses hat mal einen in kaltem Zorn erschlagen und im Sand verscharrt. Er war dann 40 Jahre lang geflüchtet und ein Geissenhirt gewesen. Und Gott hat gefunden, Moses, ich brauche dich. Der David, ich habe schon lange mal eine Predigt machen über den David mit dem Titel «Mann nach Gottes Herzen». Aus der Sicht von der Bathseba. Für all die, die die Story kennen, was hat der David mit der Bathseba gemacht? Er hat ihren Mann, sie hat ihm gefallen. Also was hat er gemacht? Er hat sie für sich selber wollen, hat zuerst mal die Ehe gebrochen. Eigentlich eine Vergewaltigung. Und nachdem er gemerkt hat, dass er sie wirklich haben will für sich, hat er ihren Mann in den Krieg geschickt und geschaut, dass er im Krieg auch ja stirbt. Ein Mann nach Gottes Herzen. Hätte ich mal Lust, eine Predigt über das zu machen? Und du könntest so weitergehen. Der Gideon, ein absoluter Feigling, der einfach nur Schiss hat. Und du könntest Menschen und Menschen anschauen. Der Josef, ein Prahlhans, der gerne seine Brüder hässig macht und ihnen unter die Nase reibt, wie gut er ist und von Träumen erzählt, wie sie sich vor ihm werden verneigen. Und wenn sie nachher kommen auf Ägypten, dann tut er sie mal so richtig schön tormentieren, tut sie ein bisschen quälen. Er weiss, 7 Jahre Hungersnot kommen. Was macht er? Er tut den ganzen Food bunkern während diesen 7 Jahren. Und wenn nachher die Leute Hunger haben, dann verkauft er ihnen das Essen zurück und nimmt ihnen alles Geld weg im ersten Jahr. Im zweiten Jahr macht er sie zu Sklaven. Nein, nimmt er ihnen alles Land weg. Und im dritten Jahr macht er sie zu Sklaven. Die ganze Nation Ägypten. Weil er gewusst hat, hey, es kommt eine Hungersnot. Also komm, wir machen das Beste daraus. Und diese Menschen braucht Gott. Was ist das einzige Kriterium, das alle Männer und Frauen verbindet, das Gott braucht in der Bibel? Ist Gehorsam. Das ist das einzige Kriterium, das ein Mensch haben muss. Das ist das Must. Es gibt nichts, das das ersetzen kann. Alle anderen charakterlichen Fehler, alle anderen Taten, die Menschen begangen haben, mit denen kann man etwas machen, aber Gehorsam ist unausweichbar. Jeder Mensch, der gebraucht werden will, der soll gebraucht werden, muss gehorsam sein. Und um das geht es heute Morgen, gehorsam. Ich darf heute in dieser Serie Jesus-like sein wie Jesus, den Schwerpunkt auf gehorsam haben. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Leute ein bisschen aufgerüttelt und hässlich gemacht mit meiner Einführung. Es sind jetzt alle am darüber nachdenken, ob die Leute wirklich so böse gewesen sind, wie ich jetzt gesagt habe. Es sind alle noch beim Josef, hey, der wirklich 7 Jahre lang... Es geht um Gehorsam, nicht um den Josef, das war die Einführung. Ich möchte heute über Gehorsam reden. Weil, wenn wir möchten sein wie Jesus, dann kommst du um Gehorsam nicht drum herum. Ich habe gesagt, jeder Mensch, der gebraucht worden ist in der Bibel von Gott, ist in einem gewissen Moment hätte müssen gehorsam sein. Das war der Grund, wieso Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Weil er ist grundsätzlich einfach gehorsam. Nicht immer und in allen Situationen, aber wenn es dann darauf ankommt, ist er mir gehorsam. Und darum habe ich sein Herz gern. Gott sucht gehorsame Herzen wie nichts anderes in den Menschen. Er braucht gehorsame Herzen, um seinen Willen vollbringen auf dieser Erde. Schon über das nachdenken. Wenn ich Gott wäre, ich würde ja sicher nicht Menschen brauchen in meinem Plan. Gott hat sich entschieden, ich brauche Menschen und ich brauche die, die mir gehorsam sind. So fest, dass sogar der wichtigste Augenblick in der Geschichte der Menschheit, wenn es um unsere Erlösung geht, unsere Errettung, also das Herzstück von der Errettungsgeschichte, die Gott geplant hat, das Herzstück, ist gehorsam im Zentrum gestanden. Jesus, der absolut und 100% gehorsam ist am Willen vom Vater. Und ich möchte in der Predigt gar nicht so fest auf das eingehen, wie denn genau Jesus gehorsam war. Wir sind alle einverstanden, Jesus war einfach gehorsam. Von A bis Z. Wie kein Mensch vor ihm und kein Mensch nach ihm. Wer es genauer wissen will, wie der gehorsam genau ausgesehen hat, ihr könnt die 4 Evangelien aufschlagen und dort nachlesen, wie das genau ausgesehen hat. Jesus war gehorsam. Ich möchte gar nicht viel mehr Worte über das verlieren. Was ich aber möchte betonen ist, dass Gott in Jesus, das ist jetzt eben falsch, das ist andersrum, dass Jesus 100% Mensch war auf dieser Erde. Jesus war zu 100% Mensch und er war 100% Gott. Das ist ein Glaubensdogma, das alle Christen auf dieser Welt miteinander teilen. Wir glauben alle, okay, Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Und das ist wichtig für heute Morgen, das nochmal zu verstehen, dass Jesus zu 100% gehorsam war, am Willen von Gott als Mensch. Es hat keine Abkürzungen gegeben für Jesus in diesem Gehorsam drinnen. Bis zu dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist, aus Gehorsam. Es hat keine Göttlichkeit gegeben, die in dem Moment, wo seine Menschlichkeit aufgehört hat und wo er nicht mehr gehorsam sein als Mensch, wo nachher seine Göttlichkeit ins Spiel kam. Er ist 100% von Anfang bis am Schluss gehorsam gewesen als Mensch. Und das ist wichtig für uns. Das ist wichtig für dich und mich. Ich sage dir nämlich, wieso. Weil, wenn wir sagen, ja, Gott ist einfach, Jesus ist einfach gehorsam gewesen, weil er ist ja Gott und das ist eine andere Kategorie. Was ist er für ein Vorbild für uns? Ich mache ein Beispiel, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wieso das so wichtig ist, dass wir glauben, dass Jesus 100% Mensch war. Stell dir mal vor, das Leben wäre ein Autorennen. Das Leben ist ein Autorennen. Stell dir vor, der Nürnberger Ring zum Beispiel, gell? So 7 Minuten 43 oder irgendetwas dort umeinander, gell? Auf jeden Fall, stell dir vor, das ist das Leben. Und jetzt kommt Jesus an den Start, steigt in Ferrari ein und hält das Pedal auf den Boden und legt eine Runde her, die die Menschheit vorher noch nie gesehen hat. Er ist so gehorsam wie kein Mensch vor ihm. Wie er die Kurve nimmt. Perfektion. Wo er durch die Ziellinie fährt, sind alle vorherigen Rekorde pulverisiert und Jesus steigt zum Ferrari aus, lächelt dich an und findet, hast du gesehen, wie es geht? Ich habe es dir vorgemacht. Jetzt kannst du. Und gibt dir ein Dreirad. Das ist genau so, wenn wir glauben, dass Jesus gehorsam war aus seiner Göttlichkeit. Ja, klar kann er das. Er hat ja den Ferrari. Ich bin ein Mensch, ich habe das Dreirad. Wie wollte ich jemals dem Vorbild Jesus nacheifern, wenn er gehorsam war aus seiner Göttlichkeit heraus? Dann ist er ein Vorbild, das für dich absolut unbrauchbar ist. Weil, hey, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, ich bin nicht Gott. Und du auch nicht. Also wie willst denn du gehorsam sein wie Jesus, wenn er einfach wegen seiner Göttlichkeit gehorsam sein wie er gehorsam ist? Darum musst du verstehen, heute Morgen, Jesus war gehorsam als Mensch, befähigt durch den Heiligen Geist. Und der gleiche Heilige Geist, sagt die Bibel, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, ist am Wirken in dir. Klar, wenn du probierst, aus deiner eigenen Menschlichkeit heraus den Gehorsam einfach irgendwie zu produzieren und aus dir rauszuquetschen, dann ist es tatsächlich, als würdest du probieren, mit einem Dreirad im Nürnberger Ring den Rekord zu brechen. Aber in dem Moment, wo du begreifst, dass der Heilige Geist in dir den Gehorsam kann produzieren und dass du die gleiche Möglichkeit hast, zum Gott gehorsam zu sein wie Jesus, verstehst du, dass du den Schlüssel zum Ferrari bekommen hast. Und du kannst gehorsam sein. Der Unterschied zwischen uns und Jesus ist, dass wir uns halt immer wieder mal für ungehorsam entscheiden. Und er ist dem treu geblieben und ist gehorsam gewesen. Ich glaube, in jedem Leben von der Nachfolge von Jesus, also wenn du Jesus nachfolgst, bin ich mir sicher, gibt es in deinem Leben die Momente, wo dein Gehorsam erfragt wird. Es gibt die Momente, wo Jesus etwas sagt, dir etwas aufs Herz gibt und du weißt ganz genau in dem Moment, okay, jetzt hat Gott mich etwas gefragt zum Tun. Es gibt ganz verschiedene Dimensionen, es gibt kleine Sachen, es gibt grosse Sachen, es gibt lebensverändernde Entscheidungen oder einfach kleine Sachen. Wie zum Beispiel, ich möchte gerne, dass du jetzt zu deinem Nachbarn gehst und ihn einlatschst für den nächsten Gottesdienst. Du weißt ganz genau, okay, das ist ein gehorsames Moment. Und um diesen gehorsames Moment möchte ich heute predigen. Um das soll es gehen, die gehorsamen Momente. Ich glaube nämlich ganz fest, dass die heilige Momente sind, wo ganz viel auf dem Spiel steht. Die kleinen Momente, wo Gott dir etwas sagt, und es jetzt darauf ankommt, was machst du? Entscheidest du dich für Gehorsam oder entscheidest du dich für Rebellion? Und ich möchte das machen mit euch anhand von Petrus. Der Petrus hat nämlich in seiner Nachfolge den Moment gehabt. Den ersten Moment, wo Jesus Gehorsam von Petrus erfragt. Den möchte ich mit euch anschauen. Und ich möchte mit euch drei Schritte anschauen, die zu diesem Moment hinführen. Weil das hilft uns in unserem Moment vom Gehorsam. Also, der Moment, über den ich rede, der heilige Moment im Leben von Petrus, wo es darum gegangen ist, hey, entscheidest du dich für Gehorsam, machst du, was ich dich frage oder nicht? Das ist beschrieben im Lukas 5, Vers 4 bis 5. Dort steht geschrieben, anschließend sagte er zu Simon, der Simon ist der Petrus, Simon Petrus. Zuerst Simon geheißen und nachher ist er der Fels geworden, auf dem Jesus die Kirche wird bauen. Also das ist der Petrus, der Simon, der da erwähnt ist. Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Der Moment ist ein heiliger Moment im Leben von Petrus. Es ist das erste Mal, wo Jesus den Gehorsam von Petrus erfragt. Und zum Glück hat der Petrus sich für Gehorsam entschieden in dem Moment. Er hat nicht gewusst, was auf dem Spiel steht in dem Moment. Er hat einfach gedacht, okay, ist jetzt vielleicht lächerlich, es schauen ganz viele Menschen zu und jeder weiss, jetzt Netz ins Wasser schmeißen, ist etwa das Dümmste, was du machen kannst. Jeder weiss, die Fische die sind jetzt ganz sicher nicht an der Oberfläche und du fängst nicht, aber weil Jesus sagt, mache ich das jetzt einfach. Und er entscheidet sich für Gehorsam. In dem Moment gehen aber zwei weitere Schritte voraus. Das ist der dritte Schritt, wo der Petrus den Gehorsamsschritt tatsächlich tut. Aber es gibt zwei vorherige Schritte und ich möchte die Schritte mit euch anschauen, weil das hilft uns in unserer eigenen Entscheidung für den Gehorsam, in unserem Moment, wo wir die Momente haben, die heiligen Momente, wo Gott uns etwas fragt zu tun für ihn. Der erste Schritt ist beschrieben im Lukas 5, Vers 1 bis 3. Das ist die drei Verse vor dem Ereignis. Steht Folgendes. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Der Schwerpunkt in dieser Szene ist, lehrte die Menschen. Also bevor das Jesus irgendetwas erfragt von Petrus, hätte Petrus die Chance, Informationen zu hören über Jesus. Jesus predigt und informiert und sagt und erklärt an Petrus, was er genau meint. Das ist bei uns im Gehorsam eine geniale Möglichkeit. Du darfst dich im Vorfeld informieren. Der erste Schritt im Gehorsam ist immer Information. Schritt 1 ist Information. Wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, im Gehorsam zu sein, dann sollst du dich informieren, was das bedeutet für dein Leben. Das sage nicht ich, das sagt Jesus. Schau mal im Lukas 14, Vers 28 bis 23, wo Jesus genau das seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs sind, erklärt. Er hat immer eine grosse Menschenmenge gehabt, die mit ihm mitgegangen sind. Und alle wollten ihm irgendwie nachfolgen, wollten in der Nähe sein von dem Jesus. Und Jesus sagt, okay, liebe Leute, für die, die es wirklich ernst meinen mit meiner Nachfolge, ich möchte euch mal erklären, wie das genau funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und er macht folgendes Beispiel. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundamentes aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, ein Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Also Jesus sagt seinen Jüngern, die ihm nachfolgen, liebe Leute, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, dann überlegt euch das. Tönt mal die Kosten überschlagen, bevor er anfängt, gell? Samuel, du bist am Bauen, du weißt, dass man zuerst mal ein Budget macht, bevor man einfach drauf losschießt. Sonst kommen dann die Nachbarn und finden, schau mal, der Samuel wollte eine Erweiterung bauen, es hat nicht einmal fürs Fundament gelangt. Nein, jeder, der etwas plant und anfängt zu machen, tut vorher sich überlegen, ob er es auch zu Ende bringen kann. Und Jesus sagt genau das zu seinen Jüngern. Hey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, überlegt euch, ob ihr das zum Ende bringen könnt, ob ihr wirklich mir nachfolgen wollt. Macht ein zweites Beispiel mit einem König, der sich einen Krieg überlegt. Und er sagt, jeder König, der in den Krieg zieht, überlegt sich zuerst, kann ich den Krieg gewinnen? Habe ich mehr Soldaten als mein Gegner? Und er schließt die Story mit folgendem Satz, überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben, um mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann darfst du, sollst du, musst du dir im Vorfeld überlegen, ob du ihm nachfolgen willst, ob du das kannst. Du sollst dich informieren über deine Nachfolge, was das bedeutet. Das ist der erste Schritt im Leben von Petrus. Er bekommt ganz viele Informationen. Jesus erklärt ihm das neue Reich, seinen Plan. Erklärt er ihm im Vorfeld und sagt, und jetzt überleg dir, möchtest du das? Der zweite Schritt, bevor der Gehorsamsmoment kommt, ist eine wachsende Beziehung. Etwas, was man häufig nicht so sehen, ist, was der Petrus von Jesus schon gesehen und erlebt hat mit Jesus zusammen. Dass das eine wachsende Beziehung war bis zu dem Moment, wo der Gehorsamsmoment kam. Im Lukas 4, 38 lesen wir Folgendes. Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er in Simons Haus. Das ist wieder Simon Petrus. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett, beugte sich über sie, befahl dem Fieber zu weichen und es verschwand augenblicklich. Sofort stand sie auf und sorgte für ihre Gäste. Später, nach Sonnenuntergang, brachten die Menschen alle ihre Kranken zu Jesus. Also ins Haus von Simon sind jetzt all die Kranken reingekommen, nachdem er einen ganzen Tag lang mit dem Simon unterwegs war, mit ihm zusammen gegessen hat, seine Schwiegermutter geheilt ist. Kommen jetzt am Abend, nachdem sie miteinander gegessen und geredet und austauscht und Jesus eine Beziehung mit dem Petrus aufgebaut hat, kommen jetzt die Kranken. Diese hatten die unterschiedlichsten Leiden. Er legte jedem einzeln die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus, die laut schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber er wies sie scharf zurecht und befahl ihnen zu schweigen, denn sie wussten, dass er der Christus, der von Gott gesandte Retter war. Seht ihr, der Petrus hatte eine wachsende Beziehung mit Jesus. Er hat gesehen, wie die Kranken reinkommen, wie Jesus diesen Menschen die Hände auflegt und wie die heil werden. Vielleicht wieder Janik hat in die Augen geschaut von diesen Menschen, die plötzlich zipp, Farbe zurückbekommen haben, wieder anfangen gesehen haben. Von denen mit verkrüppelten Beinen. Jesus legt die Hand drauf, betet und die Beine werden gerade. Seine eigene Schwiegermutter hat höchstes Fieber gehabt. Jesus kommt, legt die Hand auf, betet für seine Schwiegermutter und das Fieber muss weichen. Dämonen müssen weichen vor Jesus. Und sie proklamieren dort in dem Haus von Simon, bei ihm daheim, dass der Jesus der versprochene Messias ist. Und am nächsten Tag gehen sie an den See Genezareth und Jesus predigt und es kommen eine Menschenmenge, wahrscheinlich Tausende von Menschen. So fest, dass Jesus langsam aber sicher zurückgedrängt wird und dann irgendwann merkt, okay, da hinten fängt das Wasser an. Nein, das machen wir dann später, ich laufe jetzt gerade noch nicht drüber. Okay, wir steigen ins Boot von Petrus und sie rudern raus und er predigt vor dieser Menschenmenge. Und das ist die ganze wachsende Beziehung, die der Petrus hatte mit Jesus. Er hat ihn erlebt. Hat gesehen, wie er geheilt hat, hat ihn gehört. Hat gehört, wie Dämonen, der Mann, der versprochene Messias redet. Und dann kommt der heilige Moment im Leben von Petrus. Der dritte Schritt. Der Gehorsamsmoment. Nachdem das alles passiert ist, fragt Jesus den Petrus, Petrus, würdest du jetzt nochmal deine Netze ins Wasser schmeißen? Wisst ihr, was fasziniert mich an dem Moment? Dass der Petrus keine Ahnung hat, was auf dem Spiel steht. Der Petrus hat keine Ahnung, was in dem Moment alles auf dem Spiel gestanden ist. Für die von euch, die schon mal in Rom waren, die wissen, dass im Vatikan an prominentester Stelle steht ein Dom. Der Dom heisst Petrusdom. Und man glaubt, dass der Altar, das Heiligtum von dem Gebäude, ist errichtet an dem Ort, wo der Petrus gestorben ist. Man hat dann an dem Ort den Altar platziert und um den Ort drumherum ein riesiges Monument gebaut für den Petrus. Und ich glaube, das Monument steht jetzt nicht so zur Verherrlichung von Petrus, sondern es ist einfach eine Anerkennung an den Gehorsam von Petrus. Ist euch klar, dass in dem Moment ist der Unterschied zwischen Petrus, dem Mensch, der das Evangelium Gottes hat weitergetragen, der, der Jesus verklärt in Heiligkeit gesehen hat, der, der mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs war, der Jesus die durchbohrten Finger hat dürfen anlangen, nachdem der Messias wieder auferstanden ist. Der nachher noch 40 Tage lang mit dem auferstandenen Messias hat dürfen unterwegs sein, der den Auftrag bekommen hat, die gute Nachricht zum allerersten Mal den Heiden zu erzählen. Der Petrus hat in dem Moment sich können entscheiden, nicht zu gehorchen. Und er wäre einfach einer unter vielen Fischern am See Genezareth gewesen. Wieder verschwunden in die Unkenntlichkeit der Geschichte. Weil er sich für Gehorsam entschieden hat, in dem einen Moment, wo alles auf dem Spiel gestanden ist, hat er ein Leben mit Gott und für Gott dürfen erleben. Und ich glaube, in deinem Leben gibt es die heiligen Momente auch. Wo Gott einfach säufel an deine Tür klopft und sagt, hey, wir sind jetzt schon ein Zeitchen miteinander unterwegs. Du hast dich informiert. Du hast ja in der Bibel gelesen, du weißt, um was es geht bei mir in der Nachfolge. Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du nicht bitte? Und da kannst du jetzt die Klammer füllen. Was das genau ist, der Gehorsamsmoment in deinem Leben. Vielleicht kommen dir jetzt gerade Gedanken, wo du merkst, stimmt, hat ja Jesus etwas wollen von mir. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ah, genau. Das nächste Mal, wenn ich das wieder spüre, die Stimme in mir drinnen, wo möchte, dass ich etwas tue für ihn. Darf ich dir sagen, dass du keine Ahnung hast, was in dem Moment auf dem Spiel steht? Wo der Reinhard Bunke mit 8 angefangen hat, für kranke Menschen zu beten, hat er nicht gewusst, wo der Gehorsam mal wird herführen. Er hat sich einfach entschieden, gehorsam zu sein. Er hat nicht gewusst, was in diesem Gehorsamsmoment auf dem Spiel steht. So ist es in deinem und meinem Leben, so ist es im Leben von Petrus. Von jedem einzelnen Mensch, der in der Bibel erwähnt ist, und von jedem einzelnen Mensch, der nach der Bibel jede einzelne Erweckung, überall, kannst du schauen in den Geschichtsbüchern, überall, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Gottes Herrlichkeit durchdringt, wo er Menschen braucht, gibt es einen Mensch, der gehorsam ist. Und als ich gesagt habe, hey, in 10 Jahren machen wir das auch, was wir gesehen haben im Film, haben wir alle ein bisschen gelacht, aber weißt du, die Realität ist, es braucht ein Mensch, der gehorsam ist. Und das kann genauso auch in der Schweiz passieren. In Wales, die Erweckungen, das sind 3 Frauen, die gehorsam waren und anfangen zu beten haben. Die einfach aufs Herz bekommen haben, eine Stimme gehört haben und gesagt haben, ich möchte, dass ihr anfangen zu beten für eine Erweckung in Wales. Die haben sich hingegeben, sind gehorsam und haben angefangen zu beten. Die haben keine Ahnung gehabt, was aus dem daraus wird passieren. Jahre später sind Hunderttausende von Menschen in Wales zum Glauben gekommen. In der kürzesten Zeit zurückzuführen auf 3 Frauen, die gehorsam waren und einfach gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Es gibt die heiligen Gehorsamsmomente. Wenn das nächste Mal in deinem Leben so ein heiliger Moment kommt und Gott dich etwas bittet, was wirst du machen? Ich möchte euch mit dieser Frage lassen. Ihr dürft jetzt ein Vortragslied hören, wo es darum geht in diesem Lied. Das Lied heisst «I surrender», «Ich gebe mich hin». Ich bin gehorsam. Wir haben die Band, die uns das vortragen wird. Ihr dürft das einfach hören. Und meine Bitte an euch ist, dass ihr während dieser Zeit, während dem Lied, euch doch die Frage stellt, wo sind die Gehorsamsmomente in meinem Leben? Das Theoretische, der Gehorsamsmoment, über den ich predigt habe, anhand von Petrus, möchte ich noch in unsere Zeit bringen. Und ich möchte euch jemanden vorstellen, wo so ein Gehorsamsmoment hatte. Ist Simon Maurer, komm doch auf. Genau, gebe dir noch ein Mikrofon. Danke vielmals. Nimm doch Platz, Simon. Genau, du hast ja in deinem Leben genau so einen Gehorsamsmoment gehabt, wo Gott dich etwas bittet hat zu machen. Kannst du mal erzählen, was das war, wie dieser Moment genau ausgesehen hat?
Genau. Ich muss ein bisschen vor dem Moment erzählen, weil sonst kommt man vielleicht, sieht man es nicht ganz so genau. Also das war eine Zeit, in der wir es mega, mega streng hatten. Also es war wirklich streng, mit den Kindern streng. Ich hatte das Gefühl, leck, ich glaube, da ist irgendein Fehler passiert. Ich bin irgendwie so chaotisch, so alles durcheinander. Und dann haben wir noch Kinder, die die Leute mir sagen, weißt, es ist gut, wenn er viele Strukturen hat. Und so. Okay. Da ist, ich glaube, Gott ist ein Fehler passiert, entweder mit mir oder vielleicht ist es ihm auch passiert, dass es irgendwie nicht die Kinder am falschen Ort rausgekommen sind. Und weiss ich das nicht genau. Auf jeden Fall habe ich fest gezweifelt und es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und ich habe immer so ein bisschen mehr probiert, so ein bisschen in der Freizeit, mir ein bisschen Zeit rauszunehmen. Ich habe genäht in dieser Zeit und so. Und ich habe immer wieder Decken genäht. Weil ich finde es etwas Schönes, es geht tschub tschub, es ist nicht so kompliziert. Und es ist etwas Schönes und ich finde auch die Sache etwas Schönes. Ich finde es etwas Schönes, können Kinder, gerade wenn sie so streng sind am Tag, am Abend einfach schön zudecken und ihnen das Gefühl geben, hey, ich habe dich gern so wie du bist, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und dann nachher bin ich auch so am Abend gewesen, von der Gemeinde zu einer Frau, es hat dort Queensland gegeben, ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr, aber das ist so ein für Frauen, dann hat man so etwas können, feines trinken und so. Und dann nachher haben sie uns ein Lied gezeigt. Und dann nachher ist in diesem Lied kommt vor, einer sagt zu Gott, hey Gott, schau mal die Welt an. Du musst mal schauen, was da alles abgeht. Schau mal, da haben die Kinder Hunger, es gibt Sklaverei und es gibt Krieg und alles das doofe Zeug. Und du bist da und eigentlich hättest du es ja in der Hand, oder? Wieso machst du denn nichts? Das ist so die Botschaft. Und ich dachte, hey, genau das ist ja, der redet genau so wie ich. Ich habe das Lied vorher nicht gekannt. Aber ich dachte, hey, genau das meine ich auch. Ich sage, hey, schau mal, wie es bei mir aussieht. Du hast es in der Hand und wieso machst du denn nichts? Und nachher geht es weiter. Und dann nachher sagt der, also Gott sagt, ja, aber ich habe ja etwas gemacht. Ich habe ja dich gemacht. Und als ich es gehört habe, habe ich gedacht, so, habe ich gedacht. Und dann in der gleichen Sekunde macht es im Lied. Und dann denke ich, hey, haha, also irgendwie sagt da mir jemand, hey, ich habe dich gemacht. Und das ist mir so ins Herz, weil ich denke dann, also er hat irgendeinen Plan gehabt, trotz allem. Das ist etwas, was ich eigentlich immer gewusst habe. Ich habe immer allen gesagt, weißt, Gott hat schon einen Plan und der macht es schon gut und so. Aber im Herz ist da nicht so recht angekommen. Und nachher plötzlich höre ich das so von außen. Sagt, hey, ich habe ja dich gemacht. Und dann.
Es hat ja ein spezifisches Anliegen gegeben. Ich meine, man könnte sich ja über vieles nerven, das schlecht läuft in der Welt. Aber du hast ja ein spezielles Anliegen mit dir rumgetragen in dem Moment.
Genau, das ist so. Einerseits, eben, ich habe schon länger, hat mich das immer wieder sehr bewegt, sodass, wo ich gesehen habe, hey, da kommen die Leute in Lampedusa an mit diesem Schiff. Wo ich denke, hey, das ist schon bitter. Das sind nicht alles so junge Abenteurer, die ein bisschen den Kitzel suchen. Ich habe gedacht, hey, da kommen in echt Kinder auf die Welt, auf diesem Schiff. Also, wirklich. Und ich habe gedacht, ich habe mich bei jeder Schwangerschaft habe ich mich erinnern, wo ich so mega schwanger war. Und gesagt, hey, jetzt gehe ich im Fall nicht mehr in die Stadt. Ich kann nicht mehr auf den Bus laufen, ich kann nicht mehr heimlaufen und ich kann überhaupt gar nicht mehr hinlaufen. Ich hocke jetzt auf dem Sofa und warte, bis das Kind kommt. Und dann gibt es, hey, da gibt es Frauen, die machen sich auf, die wissen auch, dass sie schwanger sind, manchmal. Manchmal wären sie schwanger unterwegs. Aber die machen sich auf und sagen, hey, und ich laufe jetzt. Und die hocken auf so ein Boot, so schwanger wie ich. Nicht mehr irgendwo hingegangen bin. Die hocken in so ein Bötli und die kommen ihre Kinder über. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist wirklich kein Spass. Die suchen nicht den Kitzel. Und einfach all die Sachen, die haben mich bewegt. Und ich habe das Gefühl, ich will etwas machen, aber was kann denn ich, wo so am Anschlag bin in Rütihof, machen für das Grosse? Also, ja. So. Und dann nachher kommt eben der Ding, wo mir Gott sagt, ich habe dich gemacht und irgendwo habe ich plötzlich gemerkt, also, da gibt es irgendeinen Zusammenhang.
Genau, also du hast ja so ein Anliegen gehabt für Asylanten, ganz besonders für Kinder, die auf dieser Flucht müssen so eine Flucht durchmachen. Und jetzt hast du den Moment gehabt, wo Gott gesagt hat, und ich habe dich gemacht, Simon, mach etwas. Was hat jetzt Simon gegen das Flüchtlingsproblem in Europa gemacht?
Nicht so viel, wie man sieht. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht eine per se politische Person. Mich interessiert der Mensch an sich. Und für mich ist es immer klar, hey, wenn ein Kind soll irgendwo gross und stark werden, und das ist ja das Anliegen von allen, dann muss man diesen Kind gut schauen. Und ich, wo bei meinen Kind, wo manchmal so ein Trubel ist, finde, hey, das Kind braucht eine Decke. Und auch ich als Mutter brauche für das Kind eine Decke, weil ich will sie können zudecken am Abend. Dann habe ich plötzlich das Gefühl, hey, die Kinder, die brauchen doch noch 100'000 Mal mehr Decke wie meine Kinder. Und weil ich ja schon auf jedem Bett bei uns zu Hause und im Ferienhaus auch schon auf jedem Bett eine schöne Decke hatte, habe ich gedacht, hey, ich mache doch Decken für die. Und plötzlich ist mir wie Schuppen vor den Augen gekommen, jetzt ist der Moment, jetzt fange ich an, die Decken zu nähen. Dann war ich mit allen Buben weg, um mir ein bisschen Luft und so. Und dann nachher habe ich gedacht, jetzt fange ich an. Ich habe genäht, ich habe 3 genäht in einem Schnutz. Und bin nachher raus, habe irgendjemanden getroffen und gesagt, hey, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich nähe im Fall Decken für die Kinder, weißt du, auf der Flucht. Und dann gesagt, aha, ja, ist gut. Ja, das war der Start.
Genau. Und nachher hast du ein Telefon gemacht, gell?
Genau, nachher habe ich dann die 3 gehabt und dachte, jetzt muss ich mal schauen, wo kann ich denn die hinbringen, weil ich mich gar nicht auskennt in dem Metier, das war nicht mein Metier. Und dann habe ich mit einer Frau telefoniert und die hat gesagt, oh, das ist eine super Idee, Mama, das kann man sicher brauchen und so. Und dann sage ich, aber wie viel braucht es denn etwa? Also so ungefähr, weil ich keine Ahnung habe. Dann sagt sie, ja, also schon 2'000. Und dann habe ich gedacht, ja, 2'000 ist super, ich habe schon 3. Also, ja. Ich habe gemerkt, das geht irgendwie geht's nicht. Und eben, es war mir nicht langweilig vorher. Und dann, zum Glück, heute sage ich, zum Glück hat sie gesagt 2'000 und nicht 53. Weil bei 53 hätte ich gedacht, ja, also dann 53 arbeite ich vielleicht gerade noch so. Und sie hat gesagt 2'000 und es ist klar, ja, das mache ich nie im Leben selber, 2'000. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte ja einfach mal das Zeug ein bisschen kaufen. Und dann mache ich so eine Facebook-Gruppe und frage mal, du willst jemand mir helfen? Weißt du, ich sollte die 2'000 Decken irgendwie fertig bekommen. Und dann hat es innerhalb von einer Woche von überall von der ganzen Schweiz gesagt, die Leute gesagt, hey, super Idee, wir machen hier auch. Wir machen mit und so. Und dann haben plötzlich die Leute gesagt, du, aber weißt du, ich wohne hier im Kanton Glarus. Ist ja blöd, wenn ich vom Kanton Glarus bei dir für den Aargau Decken mache. Dann habe ich gesagt, ja, du weißt, ich lüte doch den einfach auch an. Und dann habe ich den auch angelüht und ich gesagt, ja, super Idee, also auch dort abgeben. Und so ist es plötzlich riesig geworden. Es hat dann auch eine von Hamburg gesagt, wir nehmen da auch Decken für euch. Und ich habe gesagt, wir haben keine Naturkatastrophe. Es ist nicht bei uns besonders schlimm, es ist bei euch genau gleich schlimm. Mach du das bei euch. Und so hat es dann angefangen, in Hamburg auch meine Decke zu geben, weil meine Decke tönt so herzig.
Genau. Also das Projekt, das aus dem einen Gehorsamsmoment entstanden ist, wo du gesagt hast, hey, und ich mache jetzt einfach etwas, ich folge jetzt mal Gott, wenn er sagt, Simon, mach etwas. Hast du dort eine Ahnung gehabt, was da mal wird daraus entstehen?
Nein. Hast du zum nicht vorstellen können? Nein, zum Glück nicht. Nein, das hätte ich von Anfang an gesagt, hey, es geht auf keinen Fall. Ich meine, bei uns hat es ausgesehen wie Sau. Also, es ist, also wenn ich da ein anderes Lied singen kann. Die haben alle bei uns, und dann plötzlich sind alle zu uns gekommen und haben alle Decken gebracht. Also die haben, meine Stube war voll. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe irgendwann gedacht, hey, ich kaufe jetzt weisse Zügelkarton, weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich zügle fort. Meine Stube war voll. Wir haben eine riesen Stube und die war voll. Und immer wieder sind die Leute gekommen und gesagt, ah, wir bringen den und wir bringen den und da bringen wir noch Stoff und da bringen wir noch da und dieses. Und immer wenn sie gekommen sind, haben sie gesagt, wow, also du wohnst da? Sie sagen, ja und was sagt die Mann? Und also es ist wirklich... Und dann habe ich gemerkt, das ist eben mega, ich finde, das macht zum Kreis. Dann habe ich gemerkt, wieso hat denn Gott mich so gemacht, wie ich bin? Hätte Gott mich so gemacht, wie ich mir das immer gewünscht hätte? Strukturiert, immer alles, tschüpp, wenn ich es brauche, tue ich es wieder schön als richtigen Ort versorgen. Und meine Kinder wären ja dann auch so, alles immer super, wieder schön versorgt. Hey, dann wäre ich im Fall ehrlich schon nach einem Tag übergefallen. Und ich hätte gesagt, hey, das geht auf keinen Fall in meiner Stube. Schau mal das Puff. Und dann habe ich gesagt, das geht schon noch. So. Also Gott kann jeden brauchen, jeden. Auch wenn man denkt, hey, ich glaube, bei mir ist ein Fehler passiert. Ich glaube, das stimmt nicht.
Okay, aus diesem Kursumsmoment ist nachher ein Projekt entstanden, wo der Name hat «Meine Decke». Und euch ein Anliegen ist, Decken für asylsuchende Kinder abzugeben. Wie viele Decken habt ihr im Moment verteilt?
Also wir haben über 17'000 Decken verteilt in den letzten 3 Jahren. Also das mit diesen 2'000, ich weiß nicht, was das für eine Zahl ist. Das ist wirklich richtig viel. Ja. Und ja, es hat eben auch... Andere Leute sind auch gehorsam, oder? Ich meine, die hocken auch an ihre Maschine. Ich mache die nicht selber. Ich habe schon nach einem Monat gemerkt, ich kann die nicht selber nähen. Aber in der ganzen Schweiz hocken die Leute an ihre Nähmaschine und nähen Decken für ein Kind, das auf der Flucht ist und das so eine Geschichte hat. Hm. Ja.
Hey, mega cool. Danke vielmals, Simon. Hey, komm, wir geben euch Simon einen Applaus. Hey, vielleicht, wenn du noch mit dir die Frage umgedreht hast, okay, was hat er genau gemeint mit so gehorsamen Moment? Was hat er mich gemeint, als er gesagt hat, du hast keine Ahnung, was auf dem Spiel steht? Ich meine, so etwas wie bei Simon. Hey, das ist eine super gute Geschichte, das passt perfekt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, um nochmal zu erklären, wieso ich glaube, dass die gehorsamen Momente heilige Momente sind. Simon war gehorsam in dem Moment. Und als Resultat hat die Gott können brauchen, dass 17'000 asylsuchende Kinder eine Decke bekommen haben. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das mehr ist als nur eine Decke in dem Moment. Was das bedeutet, dass da Leute sind, die extra Decken nähen. Es gibt das Gefühl von, hey, ich bin willkommen, okay, es ist doch nicht so schlimm. Und da gibt es Menschen, die haben sich für mich Zeit genommen, um eine Decke zu nähen. Ich glaube, so Sachen stehen auf dem Spiel. In diesem Kursamsmoment. Hey, tragt bitte den Gedanken mit euch um. Nehmt den mit in die Woche. Überlegt euch wirklich, wo die Kursamsmomente in euch Leben sind.